Hallo, wie geht's?
Och, danke, ganz gut. Dies ist nicht gerade eine tiefschürfende Unterhaltung. Ein Wortwechsel, den wir bei ehrlicher Betrachtung vermutlich mehrfach am Tag praktizieren. Mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen oder sogar mit Freunden. Eine kurze Unterhaltung im Vorbeigehen, die noch maximal Raum lässt für den Austausch von ein oder zwei Belanglosigkeiten. Belanglosigkeiten im Vorbeigehen, bloß nicht länger stehen bleiben und etwas über den anderen erfahren, gehören leider immer mehr zu unserem Alltag, zu unserem Leben. Wenn diese bedeutungslosen Gespräche, ein Nicht-Hinhören, ein Nicht-Zuhören, ein Nicht-Einlassen auf den anderen, den Hauptteil unserer Kontakte ausmachen, sterben unsere zwischenmenschlichen Beziehungen langsam, aber sicher ab. Eine Erfahrung, die sicherlich der ein oder andere von uns schon gemacht hat. In der heutigen Predigt geht es um das Hören auf Gott. Das Muster einer oberflächlichen Unterhaltung ist auch in unseren Gesprächen mit Gott wiederzufinden. Und da schließe ich mich persönlich nicht aus. Wie oft ertappe ich mich, dass ich altgediente Phrasen und Belanglosigkeiten nutze und nenne sie dann krampfhaft ein Gebet. Gott wünscht sich aber etwas anderes von uns. Er möchte eine echte Kommunikation, möchte, dass wir auf Empfang sind und lebendig mit ihm reden. Oder technisch ausgedrückt, dass die Kommunikation bidirektional gelebt wird. Das heißt, dass beide Gesprächspartner empfangen und senden. Sie senden Signale und Botschaften. Der heutige Predigttext steht im Buch der Psalmen. Es ist für mich die großartigste Sammlung von Gebeten und Liedern gläubiger Menschen. In diesem Buch stehen keine Belanglosigkeiten, sondern die Autoren beschreiben uns eine Fülle von menschlichen Erfahrungen und berichten uns von ehrlichen Gefühlen, von Zweifeln, von Ängsten, von Zorn und Wut. Sie lassen uns aber auch teilhaben an Lobpreis und Anbetung sowie an ihrer kraftvollen, lebensverändernden Freundschaft mit Gott. Diese lebendige Freundschaft lebt aus der Dynamik des Hörens, des Zuhörens und des Redens. Heute Morgen sind wir mit der Ehrlichkeit eines Psalms eingeladen. Gott heißt uns herzlich willkommen, auf seine Stimme zu hören. Was er mir, was er dir zu sagen hat, was er von mir, was er von dir will. Ich wünsche mir sehr, dass wir die nächsten 60 Minuten auf Empfang geschaltet sind, dass wir unsere Satellitenschüssel richtig ausgerichtet haben, um Signale empfangen zu können. Wie bereits erwähnt, sind die Psalmen unter anderem eine Sammlung von Liedern. Auch wir wollen ein Lied nutzen, um uns auf die Begegnung mit Gott einzustimmen. Dass du mich einstimmen lässt in den Jubel, o Herr. Wir singen die angezeigten Strophen.
Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heer. Meine Seele zu dir, oh mein Gott.
Liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst wollen wir Ellen Krafzig zu ihrem Dienst in der Schule als Lehrerin für evangelischen Religionsunterricht beauftragen und aussenden. Und wir wollen die Ellen zunächst einmal vorstellen und dazu übergebe ich an Ruth Dustmann.
Ja, Ellen, komm mal nach vorne.
Geht das? Ja. Das müsste eigentlich an sein. Ja.
Hört ihr mich? Okay. Kam mir jetzt so leise vor. Ja, hallo.
Morgen, grüß dich.
Ja, Ellen, oder stell dich mal hier in die Mitte zwischen uns so. Ja, das ist also Ellen Krafzig. Einige von euch kennen sie schon, weil sie ist kürzlich beim Abendmahl hier in der Gemeinde aufgenommen worden als neues Gemeindeglied. An dem Abend war ein Fußball-EM-Spiel, deswegen, wir hatten zwar früher angefangen extra deswegen, aber es waren doch sehr wenige Leute, wahrscheinlich aus diesem Grund, beim Abendmahl. Deswegen wollten wir dich einfach auch noch mal ganz kurz vorstellen. Ellen gehört, oder willst du gerade selbst ein bisschen was zu dir sagen?
Ja, ich bin mittlerweile 28, bin Lehrerin, seit gut einem Jahr fertig, komme ursprünglich aus Witten und bin auch in einer Gemeinde aufgewachsen und habe vor einiger Zeit immer mal wieder hier die Gottesdienst, also einmal einen Gottesdienst besucht und dann ist halt vor allen Dingen durch den Living Room so der Kontakt entstanden, wo ich echt irgendwie so das Gefühl hatte, dass ich angekommen bin und das wirklich sehr zu schätzen weiß, so die Themen und auch so die Gemeinschaft. Und das war dann halt auch so der Impuls dafür, dass ich dann seit einigen Monaten, eigentlich seit Mitte Herbst letzten Jahres, auch die Gottesdienste sehr regelmäßig besucht habe und so Gott so ein bisschen mein Herz angerüttelt hat und gesagt hat, so ey, du darfst dich auch irgendwann entscheiden. Und ja, und deswegen stehe ich jetzt hier und hatte mit euch schon Gespräche und bin da sehr froh drüber und fühle mich auch sehr zu Hause.
Wir freuen uns auch sehr, dass du hier bei uns angekommen bist und wünschen dir dafür auch Gottes Segen. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Wir stehen ja jetzt hier heute, weil du Grundschullehrerin bist, mit dem Fach Religion auch. Und kannst du einfach ganz kurz noch was zu deinem Beruf sagen und was dir das vielleicht auch bedeutet, Religion zu unterrichten?
Ja, sehr gerne. Also ich kann mittlerweile echt mit Überzeugung sagen, klar, dass ich jetzt froh bin, dass ich Ferien habe, aber dass ich meinen Beruf auch wirklich von Herzen gern mache und dass ich auch inzwischen denke, dass ich das ohne Gott gar nicht machen könnte. Habe ich am Anfang mal probiert, bin kläglich gescheitert, ist ehrlich so. Und für mich ist das einfach so wertvoll, was auch so das Thema heute ist, einfach immer wieder auf Gott zu hören. Und die Realität ist halt heutzutage nicht, dass man so behütet aufwächst und dass man in der Gemeinde aufwächst. Und mir liegt das Fach Rallye echt sehr am Herzen, weil ich weiß, dass manche Kinder, die haben überhaupt keine Ahnung. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die kennen Mose nicht, die kennen Noah nicht, die wissen nicht irgendwie, was eigentlich Ostern passiert ist. Das wissen die einfach nicht. Und deswegen liebe ich das, dass ich halt schon auch erstmal so die Themen hier relativ aussuchen kann. Also ich habe halt schon so meine eigene Verantwortung, wo ich innerhalb des Lehrplans so meine Schwerpunkte setze und dass ich dann auch sage, oh, gut, Islam mache ich jetzt vielleicht mal nicht, ne, lege ich jetzt einen anderen Schwerpunkt und habe sehr viel auch zum Vaterunser gemacht, zum Beten gemacht, zu dem Psalm gemacht und gerade auch so die biblischen Geschichten Kindern nahezubringen. Das ist so schön, weil ich selber da ja so aufgewachsen bin und ihnen das einfach so anbieten kann, dass sie da auch so einen Bezug zu sich selber herstellen. Und da denke ich so, da bin ich so froh, dass ich das halt machen darf. Und ich sag nicht jede Stunde, Gott liebt dich oder Jesus liebt dich oder ändere dein Leben oder so, das tue ich nicht. Aber ich glaube, dass die Kinder irgendwie das schon spüren. Gerade halt Grundschulkinder, die sind nicht doof. Die haben so Antennen, das kann man sich nicht vorstellen. Die spüren genau, ob sie jemandem vertrauen können oder nicht. Und ich habe manchmal einfach so ganz besondere Momente, wo ich merke, dass das ankommt bei den Kindern. Ich hatte mal eine ganz chaotische 4. Klasse in Religion und wo man erst mal manchmal 10 Minuten kämpfen konnte, bis man überhaupt mal Guten Morgen sagen konnte. So durchgedreht waren die kurz vor den Sommerferien und hat Gott mir wirklich mal Pause geschenkt und da habe ich was gesagt zu Thema Abraham und herausgefordert, was sie tun würden, wenn sie wirklich sich vorstellen, dass sie Gottes Stimme hören würden und Gott würde ihnen so begegnen. Und dieser Chaoskurs hat echt mal seinen Mund gehalten, irgendwie 20 Sekunden. Und das gibt's nicht. Das war echt ein Wunder. Und Ja, das ist schon lange manchmal. So, und ja, deswegen ist mir das sehr wertvoll, weil das einfach so eine Verantwortung ist und ist eine Chance. Und ich glaube, dass man da sehr viel kaputt machen oder auch eben pflanzen kann, gerade weil die Kinder noch so auf dem Weg sind. Ja.
Mich beeindruckt das total, wie du davon so begeistert erzählst. Und ich denke, von uns ist jetzt nicht jeder hier an der Grundschule tätig, aber viele von uns ist auch das Gebet einfach etwas Wichtiges. Und merkt euch jetzt einfach dieses Gesicht und betet für Ellen. Und es gibt auch noch andere Lehrer hier. Laila unterrichtet noch Religion und es gibt noch andere Lehrer hier in der Gemeinde. Nehmt das einfach mit auf euer Herz und betet für unsere Lehrer, dass einfach auch etwas von dieser Liebe Gottes in den Schulen an die Kinder kommt.
Weil ich merke das halt, dass ich total abhängig bin von Gott, aber auch, dass es mitgetragen wird. Und ich bin froh über den Living Room und auch so über den Hauskreis, dass ich da Unterstützung erfahre. Und ich weiß, dass ich das aus eigener Kraft überhaupt nicht kann. Ich denke manchmal, man muss schon wirklich... Ja, es ist schon eine besondere Herausforderung, dass man diesen Beruf hat. Manchmal ist es so, ja.
Ja, schön.
Ja, ich kann so sprechen. im Matthäusevangelium, Kapitel 28, da heißt es, dass Jesus zu seinen Jüngern sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufen Sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret Sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Da ist ja auch die Rede vom Lehren, von deinem Beruf. Du bist bereit, evangelischen Religionsunterricht zu erteilen, und dieser Religionsunterricht, der wird jungen Menschen, Kindern auch Orientierung geben bei den vielen Fragen, die sie haben, wenn sie in die Welt hineingehen. Und in deinem Religionsunterricht bist du an das Zeugnis der Bibel, an das Wort Gottes gebunden. Wir als Gemeinde wollen dich bei diesem Auftrag, den du hast, bei dieser Arbeit, die du hast, diesem Dienst, den du tust, ermutigen. Wir wollen dir unser Vertrauen schenken. Wir wollen für dich beten und dich unterstützen, so wie du es brauchst. Und ich frage dich jetzt, bist du bereit, dich senden zu lassen und deinen Dienst an der Schule im Vertrauen auf den Beistand Jesu Christi zu tun? Dann antworte bitte ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Liebe Ellen, und im Gehorsam gegenüber Gottes Wort und im Vertrauen auf seine gnädige Zusage segnen wir dich jetzt zu deinem Dienst und beten für dich. Das tun wir, Ruth und ich, gemeinsam.
Vater im Himmel, wir sagen dir Dank, dass wir an diesem Morgen jetzt wirklich das hier erleben dürfen, dass Ellen für diesen Dienst, den sie in der Schule tut, ausgesandt wird, dass sie von dir diese Aufgabe bekommen hat und auch diese Aufgabe angenommen hat für sich selbst und wirklich den Kindern in der Schule deine Liebe und ja deine Treue auch groß zu machen und zu erklären. Wir möchten dich darum bitten, dass du sie ausrüstest mit allem, was sie braucht. Du gibst nicht nur Aufgaben, sondern du rüstest auch aus. Du bist bei ihr, wenn sie in die Klassen geht, auch wenn sie auf schwierige Kinder vielleicht trifft oder auf Eltern, die schwierig sind. Du hältst wirklich deine Hand über sie und du segnest sie und du bist bei ihr und sie kann sich auf dich verlassen, auf deine Zusage, dass du ihr nahe bist, dass du sie begleitest, dass du sie trägst und stärkst und wirklich alles das ihr gibst, was sie braucht für diese Aufgabe. Sei du bei ihr.
Ellen, und der Herr Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so darfst du wissen, der Herr Jesus geht mit dir in die Schule. Und wenn du dich auf den Weg zu deinem Arbeitsplatz machst, ist er schon da. Und der Herr Jesus gibt dir die Weisheit, den Kindern und Kollegen und Eltern so zu begegnen, wie es ihnen hilft. Der Herr Jesus Christus gibt dir die Klarheit, die du brauchst in den Beziehungen. Und der Herr Jesus gibt dir die Autorität, die du nicht selbst nehmen kannst im Umgang mit den Kindern in der Klasse. Und in diesem Wissen und in diesem Vertrauen darfst du in die Schule gehen und wir als Gemeinde beten für dich und stehen hinter dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Gedanken, dieser Friede Gottes bewahre dich in allen Aspekten deines Lebens und in allen Aspekten deines Berufes. Und dieser Frieden Gottes, der ist bei dir durch Jesus Christus, deinen Herrn. Amen. So.
Wir singen noch einmal gemeinsam. Herr, füll mich neu und sammeln dabei die Kollekte ein, die heute für die Belange unserer Gemeinde bestimmt sind.
Ich lese uns den Predigttext aus Psalm 40, Vers 7 bis 9. Aus Opfern und Gaben machst du dir nichts. Brandopfer und Sühneopfer verlangst du nicht von mir. Aber du hast mir Ohren gegeben, um auf dich zu hören. Darum sage ich, mein Gott, ich bin bereit zu tun, was du von mir erwartest, so wie es für mich aufgeschrieben ist im Buch des Gesetzes. Ich freue mich über dein Gesetz und trage es in meinem Herzen. In diesem 40. Psalm schaut der David sehr dankbar zurück. Gott hat ihn gerettet aus einer lebensbedrohlichen, äußerst gefährlichen Situation. Und im Zuge dieses Zurückschauens fängt er an nachzudenken. Und er kommt auf diese wichtige Frage: Was will Gott eigentlich von mir? Und das ist etwas, was Menschen immer gespürt haben. Bei Gott finden wir nicht nur eine Ressource, jemanden, der uns hilft, der uns versorgt, der unsere Bitten erhört, der uns unterstützt. Wir merken, mit Gott kommt uns auch ein Anspruch entgegen. Gott will etwas von dir und von mir. Und wir spüren, das ist wichtig. Da können wir nicht einfach dran vorbeigehen. Das macht uns irgendwie unruhig in unserem Innern. Was ist es denn, was Gott eigentlich von mir will? Für die Menschen zur Zeit Davids, für die Menschen im Alten Testament, war das gar nicht so fragwürdig. Es war für sie ganz klar, Gott will zum Beispiel Opfer. Wir können das im dritten Buch Mose nachlesen. Da ist die Rede von Brandopfern und Speiseopfern, zum Beispiel eben von Sühneopfern. Und da gibt es ganz lange Listen von Vorschriften, wie das alles handzuhaben ist. Also da ist zum Beispiel die Rede von einem Wiedergutmachungsopfer, da ist die Rede davon, wie man die Tiere darzubringen hat, wie die geschlachtet werden müssen, wie die dann verbrannt werden müssen als Opfer, was mit bestimmten Bestandteilen der Tiere geschieht, die nicht verbrannt werden. Da gibt es im dritten Buch Mose eine Menge Vorschriften über Reinheit und Unreinheit. Es gibt Vorschriften darüber, wie die Hände gewaschen werden müssen und bevor einer Mahlzeit. Es gibt Vorschriften darüber, wie mit Krankheiten umzugehen ist. Es gibt Vorschriften darüber, wie die Priester Opfer zu behandeln haben. Und ich könnte das endlos so weitermachen. Eine riesenlange Liste von Dingen, die sich nicht irgendeiner ausgedacht hatte, der nichts Besseres zu tun hatte, sondern wo Gott durch Mose dem Volk Israel diese ganzen Anweisungen, Regelungen gegeben hat. Man nennt das auch das Zeremonialgesetz. Und jetzt ist Davids Entdeckung. Er sagt, aus Opfern und Gaben machst du dir nichts. Brandopfer und Sühnopfer verlangst du nicht von mir. Also das ist für die Ohren der damaligen Leute eine unglaubliche Erkenntnis. Hatte Gott nicht alle diese Dinge selber angeordnet? Ich antworte ja. Aber nicht um ihrer selbst willen. Gott wollte schon damals keinen Glauben, der sich in der Erfüllung irgendwelcher religiösen Opfervorschriften erfüllt. Gott wollte keine Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Und das, was sie dann ausschließlich damit meinten, war, ich gehe zum Tempel, ich bringe meine Opfer, ich gebe regelmäßig Geld für die Priester. Aber was will Gott dann mehr? David sagt, du hast mir Ohren gegeben, um auf dich zu hören. Mit anderen Worten, David hat erkannt, dass Gott sein Gegenüber sein möchte, dass Gott zu ihm reden will. David hat erkannt, Gott will in einer wirklichen Beziehung mit mir stehen. Gott will nicht ein Gott sein, der weit weg ist und der eine Fülle von Regeln hinterlassen hat, die ich dann abzuarbeiten habe. David hat erkannt, Gott sagt mir, was gut und was schlecht ist. Und ich will das hören. Gott will mir einen Weg zeigen und ich will diesen Weg gehen. Ich will ihm vertrauen und folgen. Gott möchte, dass ich ihm gehorche. Nun war das ja keineswegs so, dass der David den Opferkult damals aufgehoben hätte, aber er hat erkannt, dass all die schönen Gottesdienste, zumindest für die damaligen Menschen schönen Gottesdienste, ich bezweifle, dass wir unsere Freude hätten, wenn Tiere im Dutzend abgefackelt würden, aber für die Menschen damals war das ein Höhepunkt des Jahres, wenn diese wunderschönen Gottesdienste für sie stattfanden. Aber David hat erkannt, Gott will nicht, dass diese ganzen Dinge, diese Gottesdienste eine Ersatzleistung werden, durch die sich die Menschen davon loskaufen, dass sie auf Gott hören, dass sie das tun, was Gott will. Wir lesen das im Alten Testament immer wieder, dass das Volk Israel glaubte, es könnte sich durch den Tempel und durch die Opfer es ersparen, auf Gott zu hören. Nach dem Motto, Gott, was willst du denn von mir? Ich war doch im Tempel, ich habe geopfert, ich habe gespendet. Und dann wurde im Alltag gelogen und betrogen, die eigenen Schäfchen ins Trockene gebracht und die Witwen und die Waisen und die Migranten, die Fremdlinge wurden einfach übersehen, übergangen. Und David sagt, wichtiger, oder er hat das gar nicht gegeneinander ausgespielt, glaube ich, aber er sagte, all das gewinnt seine Bedeutung erst dadurch mit den Gottesdiensten, wenn ich Ohren habe, um Gott zu hören. Wörtlich sagt er, Gott hat mir Ohren gegraben. Das ist ein Bild, dass Gott hier wirklich schöpferisch tätig ist. Wisst ihr, es ist alles andere als selbstverständlich, dass ein Mensch Gott hören kann. Und wir merken das, wie befremdlich das ist, wenn wieder jemand mit der Behauptung, er habe Gottes Stimme gehört, irgendwelche erstaunlichen, verwunderlichen oder auch erschreckenden Dinge vollbringt und wir lesen davon in den Nachrichten oder sehen das im Fernsehen und wir sagen, oh Mann, der müsste vielleicht mal aus dem Verkehr gezogen werden. Und wir wissen, das ist überhaupt nicht der Gott, der da zu dem gesprochen hat, den wir kennen aus der Bibel, aus dem, was wir von Jesus erfahren haben. Das ist nicht selbstverständlich. Menschen zu allen Zeiten wollen immer hören, was sagt denn Gott zu mir? Wie ist Gott mir denn gesonnen? Und sie haben immer etwas unternommen, um diese Distanz zu überbrücken. Und dazu gibt es die ganzen Religionen. Ein Großteil der Religionen hat nichts anderes zum Ziel, als wirklich mit Gott in gutem Einvernehmen zu sein. Was bleibt? Ist aber über weite Strecken hinweg immer eine große Ahnungslosigkeit, was Gott eigentlich will und wie er eigentlich zu mir steht, das weiß ich nicht genau. Ich habe zwar viel getan, viele religiöse Vorschriften erfüllt, aber genau weiß ich das nicht. Und David sagt, Gott hat mir Ohren gegraben, er hat mich befähigt, auf ihn zu hören. Es gibt praktische Beispiele, wie das im Leben von David ausgesehen hat. Ein Beispiel finden wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 30. Da war David wirklich in einer äußerst schwierigen Situation. Er war Anführer einer Bande von Gesetzlosen, kann man sagen, von Männern, die zusammen mit ihren Familien auf der Flucht waren. David selber war auch auf der Flucht vor dem König Saul. Er hatte diese Männer um sich gesammelt, er war ihr Anführer. Und dann waren sie unterwegs gewesen, die Frauen mit den Kindern und den Zelten und die Herden waren zurückgeblieben. Und als sie zurückkommen, da finden sie nur noch ein einziges Schlachtfeld vor. Alles verbrannt, niedergerissen, Frauen, Kinder und die Tiere weg. Und die Männer, die schon so viel durchgemacht hatten, sind außer sich, wenden sich gegen David und wollen ihn steinigen. Und was macht David jetzt? Fängt er an, eine Rede zu halten? Versucht er, das Ruder irgendwie rumzureißen, die Meinung in eine andere Richtung zu lenken? Wir lesen in der Bibel, dass es heißt, er wandte sich an Gott, er stärkte sich bei Gott. Wie hat er das gemacht? Ich denke, er hat gebetet. Und dann hat er Gott gefragt, was er tun soll. Das hat man so gemacht, damals hatten die hatten die die Priester eine Tasche, und in dieser Tasche waren zwei Würfel. Die hießen Urim und Tumim, und mit diesen beiden Würfeln haben sie ermittelt, was Gott wollte. Dann gab es dann Ja, Nein, und dann hat David gefragt, soll ich denen hinterherjagen, sollen wir denen hinterherjagen und ihnen die Sachen wieder abnehmen? Gott antwortete Ja, sie machen sich auf den Weg, und es gelang. Und sie haben alles wieder zurückgekriegt, unversehrt, die Frauen, die Kinder, die ganzen Herden. David hat das erlebt. Er hat Gott gefragt und er hat eine Antwort bekommen. Wir heute sind in einer ungleich besseren Lage als David und die Menschen zu seiner Zeit. Auch Gott, auch uns gräbt Gott Ohren. Er gibt uns ein Wahrnehmungsvermögen für sein Reden, aber er tut das viel effektiver, als das bei David möglich war. Wir haben mehr als eine Orakeltasche mit zwei Würfeln, wo wir dann entscheiden können, ob Gott Ja oder Nein sagt. Wir haben den Heiligen Geist, den Gott uns durch Jesus gegeben hat. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist, der ist nicht nur für einige besonders heilige, auserwählte Männer und Frauen. Der Apostel Petrus lässt in seiner Pfingstpredigt gar keinen Zweifel daran. Der Heilige Geist ist ein Geschenk für alle, große und kleine, junge und alte, intellektuell sehr fitte und einfältige Leute genauso, für Erfahrene im Glauben und Anfänger im Glauben. Der Heilige Geist ist ein freies Geschenk Gottes, und er wird nicht verdient, sondern er wird ausgegossen über alle Menschen, die auf Jesus vertrauen, die darauf vertrauen, dass Jesus ihnen die Schuld vergibt, weil er am Kreuz gestorben ist. Die wissen, Jesus vergibt mir meine Schuld und ich bin mit Gott versöhnt. Und wir werden mit diesem Geist immer wieder erfüllt, wenn wir darum bitten. Wir können uns nicht verdienen, aber bitten, das müssen wir. Ohne die Bitte um den Heiligen Geist leben wir oft geistlos. Und dieser Heilige Geist offenbart uns Gottes tiefste Gedanken. Da hat der Paulus auch im 1. Korintherbrief drüber geschrieben, dass er schreibt dort, dass die geheimsten Gedanken Gottes, die kennt kein Mensch, nur der Geist Gottes. Und diesen Geist Gottes verleiht er aber uns, die wir Jesus vertrauen. So können wir Gottes Gedanken erkennen in unserem Geist. Gottes Geist spricht hinein in unseren Geist, in unsere Gedanken. Und so können wir Gottes Reden hören in unseren Träumen, in den vielen Gedanken, die sich in unserem Kopf bewegen, ist Gottes Reden drin. Wir können dann auch Gottes Reden hören durch andere Menschen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir Predigten hören, Bücher lesen, Gottesdienste besuchen, in Hauskreisen sind, Seminare besuchen. Und immer ist da die leise Stimme des Heiligen Geistes in unseren Gedanken, und dann merken wir, das betrifft dich. Das hier bist du gemeint. Und wir brauchen nicht zu würfeln. Leute, das ist so ein unglaubliches Vorrecht. Und mit dem Heiligen Geist ist das Leben als Christ wirklich leicht und schön. Aber wie schnell machen wir unter der Hand aus diesem Glauben, dieser Beziehung mit Gott, diesem Hören auf ihn und Reden mit ihm, neue Regeln und Gesetze. Wenn ich glaube, dann muss ich Gottesdienste besuchen. Wenn ich glaube, dann mache ich stille Zeit, lese in der Bibel und bete. Wenn ich glaube, dann arbeite ich in der Gemeinde mit. Wenn ich glaube, dann gebe ich Geld für die Gemeinde und für Missionare und so weiter. Wenn ich glaube, dann helfe ich anderen. Wenn ich glaube, dann spreche ich über meinen Glauben mit anderen. Wenn ich glaube, dann stehle ich nicht, lüge ich nicht, breche ich nicht die Ehe und so weiter und so fort. Und dann ist der Glaube nicht mehr leicht. Ein Mann aus meiner ersten Gemeinde sagte mir, das, was von einem als Christ erwartet wird, ist so hoch, das kann man doch sowieso nicht schaffen. Ein Mann, der über 20 Jahre in der Gemeinde war, respektiertes Gemeindeglied, hatte resigniert. Dabei sind alle diese Dinge gar nicht falsch, verkehrt. Natürlich ist es wichtig und richtig, nicht zu lügen, nicht zu stehlen und so weiter, alles, was ich aufgezählt habe. Aber wenn das alles ist, was unseren Glauben ausmacht, dann reicht es nicht. Dann wird unter der Hand aus dieser wunderbaren Beziehung, die Gott uns schenkt, ein Joch von Regeln, von Gesetzen. Und so wie ich das wahrgenommen habe, wir Menschen neigen dazu, unseren Glauben immer wieder so zu interpretieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, heute auch in diesem Gottesdienst, dass es um mehr geht als um diese Dinge, die auch wichtig sind. Wir sind zuallererst dazu bestimmt und berufen, mit Gott in Verbindung zu stehen, seine Liebe zu empfangen und zu erwidern. Als Petrus dreimal Jesus verleuchtet hat und gesagt hat, den kenne ich nicht, und als er dann zutiefst erschrocken war über sich selbst und sich zurückgezogen hat und geweint hat, da kommt später Jesus auf ihn zu und er sagt nicht, Petrus, meinst du es jetzt wirklich ernst mit mir? Wollen wir es nochmal versuchen miteinander? Petrus, was willst du jetzt tun, damit ich wirklich weiß, dass du es ernst meinst mit mir? Das sagt Jesus nicht. Er fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Da wird so deutlich, Gott möchte eine Beziehung zu dir. Gott möchte nicht deine Arbeit zuerst, deine Dienstleistung. Er möchte, dass dein und mein Herz sich ihm zuwendet, offen ist für ihn. Und wenn er unser Herz möchte, dann möchte er Kommunikation mit uns. Dann möchte er reden zu uns und er möchte, dass wir hören. Und er möchte auf uns hören und dass wir zu ihm reden. Und damit bin ich bei uns. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir aus? Wie oft hören wir Gott? Wie oft nehmen wir uns Zeit, auf ihn zu hören? Wie oft erleben wir es, dass der Gott, an den wir glauben, zu uns redet? Und ich habe das oft von Christen gehört, dass sie sagen, ich weiß nicht, was Gott eigentlich von mir will. Ich mache mir schon lange eine Platte darum, aber es ist mir nicht klar, ich höre ihn nicht. Aber wie kann ich denn dann meine Entscheidungen mit Gott treffen? An dieser Stelle zeigt sich, ob ich möglicherweise unter der Hand meinen lebendigen Glauben an Gott eingetauscht habe gegen ein System von Regeln, Vorschriften und Gebräuchen, gegen eine Religion. Die gute Nachricht ist heute, dass Gott will, dass wir ihn hören und dass er uns alles dazu gibt, was wir brauchen. Und im Nachdenken darüber empfinde ich, das ist vergleichbar mit dem Fernsehempfang mit einer Satellitenschüssel. Und deswegen steht das auch heute hier. Da haben wir dann also alles, was wir brauchen. Wir haben einen Receiver, wir haben einen Fernsehapparat, wir haben eine Satellitenschüssel. All das ist richtig mit den Kabeln verbunden. Und trotzdem gibt es keinen Empfang. Jetzt muss nämlich die Satellitenschüssel richtig ausgerichtet werden. Und bei der Ausrichtung der Satellitenschüssel spielen zwei Einstellwerte eine richtige wichtige Rolle. Das eine ist der sogenannte Azimut. Das ist die Drehrichtung der Antenne in der horizontalen. Also da kann man das vielleicht hier drehen. Oh, ist nicht ganz so stabil, wie ich dachte. Also so, ne, diese horizontale Drehrichtung, das ist der Azimut. Und dann gibt es die Elevation. Das ist der Neigungswinkel. Das ist, also, ich hoffe, jetzt bleibt es dran, ja. Also, ob das so schräg ist, beide müssen richtig eingestellt sein. Das heißt, der horizontale Drehwinkel, Drehrichtung und der Neigungswinkel. Und beides muss so optimal eingestellt sein, dass der dass die Schüssel auf den Satelliten zeigt. Und wenn das gegeben ist, dann gibt es Empfang. Ich habe das in Berlin, Friedrichshain, durchexerziert. Wir hatten so einen kleinen Ballon und irgendwann Balkon und irgendwann habe ich gesagt, auf diesem Balkon, da stelle ich uns eine Satellitenschüssel auf. Und da hatten wir so Fernsehempfang über so eine Karte im PC. um das richtig einzustellen, brauchte ich so einen kleinen Sattfinder, der piepste dann immer, wenn ich auf den Satelliten eingestellt war. Und dann habe ich das so hin und her gedreht. Erstmal habe ich voreingestellt den Neigungswinkel, das war vorgegeben, wusste ich. Und danach habe ich also dann so horizontal die Antenne geschwenkt. Und ich wusste so ungefähr, um wie viel Grad das sein musste. Und dann piepste auch mein Sattfinder laut und habe ich gesagt, prima. Und habe an meinem Empfangsteil vom Computer, war es ja drauf, auf Senderdurchlauf gedrückt und das klappte auch. Und ich hatte 400 Sender gespeichert. Das Problem war nur, das waren alles irgendwie so arabische Sender. Konnte ich nicht so viel mit anfangen. Dann habe ich das nochmal gemacht, noch ein bisschen weiter. Da war wieder ein starker Sender und wieder Senderdurchlauf gemacht. Und diesmal hatte ich eine ganze Reihe von Sendern aus dem Osten, aus dem Balkangebiet und Russland auch noch. Und dann habe ich dann gewitzt, wirklich nochmal im Internet nachgelesen, gegoogelt und so. Und schließlich habe ich den Astra-Satelliten da gefunden und hatte dann auch die vertrauten Programme ARD und ZDF und so weiter. Diese Erfahrung macht mir aber deutlich, dass es auch im Hören auf Gott Faktoren, Einstellfaktoren, sage ich mal, für unsere Ausrichtung gibt. Und ich möchte drei Faktoren hier nennen und dazu etwas sagen. Das ist der G-Faktor, der D-Faktor und der B-Faktor. Und ich fange mal mit dem G-Faktor an. Das ist der Gehorsamsfaktor. Der David sagt, mein Gott, ich bin bereit zu tun, was du von mir erwartest. Mit dieser Haltung, mit dieser Bereitschaft richten wir uns darauf aus, Gott zu hören. Das ist Voraussetzung geradezu dafür. Wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, was Gott sagt, dann blockiert das, verhindert das den Empfang. Apostelgeschichte 5,32 heißt es, der Heilige Geist, den hat Gott denen gegeben, die bereit sind zu gehorchen. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn ich nicht bereit bin, Gott zu folgen und zu gehorchen, dann ist das Wirken des Heiligen Geistes in mir blockiert. Wie mache ich das denn aber? Bereit sein zu gehorchen. Und wie richte ich mich dann so auf Empfang aus? Ich denke, es geht zunächst mal um eine Grundsatzentscheidung, um deine und meine Grundsatzentscheidung. Ich will Jesus folgen. Was er mir sagt, ist wirklich gut für mich. Das will ich in meinem Leben tun. Darauf vertraue ich, dass das das Beste für mich ist. Viele, und ich gehöre auch dazu, haben aber da Befürchtungen. Nämlich die Angst, ich verliere ja dann meine Autonomie. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr. Es könnte sein, dass Jesus Dinge von mir verlangt, die ich gar nicht will. Oh weia. Und ich antworte, ganz sicher, das wird passieren. Jesus wird Dinge von uns verlangen, die wir nicht selber uns ausgedacht haben und die wir vielleicht auch erst nicht wollen. Sonst wäre Jesus ja nicht unser Herr. Dein Herr, mein Herr. Aber zwei Dinge helfen. Es wird immer deine und meine Entscheidung bleiben, was in unserem Leben geschieht. Wir haben immer die letzte Verantwortung, auch wenn Jesus unser Herr ist. Das nimmt er uns nicht ab. Wir müssen uns entscheiden, das zu tun, was er uns sagt. Und das Zweite ist dabei wichtig, es ist Vertrauen, was uns hilft, diese Entscheidung, diese Grundsatzentscheidung zu treffen. Das Vertrauen, dass es das Beste ist, was mir je passieren kann, wenn ich auf Jesus höre, auf den Heiligen Geist, auf Gott höre und das dann tue. Es gibt nichts, es gibt kein schöneres, aufregenderes, erfüllteres, reicheres Leben als das, was aus dem resultiert, wenn ich auf Gott höre. Es gibt einige Dinge, die helfen, diese Grundsatzentscheidung umzusetzen. Zum Beispiel, wenn ich etwas von Gott gehört habe, nehme ich es ernst. Ich schreibe es vielleicht auf, ich erinnere mich daran, ich denke darüber nach, ich halte es fest, vielleicht in einem Tagebuch, auf einem Zettel. Und manchmal hören wir ja Dinge von Gott, die erscheinen uns so groß und weit, dass wir sagen, das kriege ich gar nicht auf die Reihe. Ja? Stell dir vor, du hörst, Gott möchte, dass du in ein anderes Land gehst. Das ist ja ein großer Schritt, ne? Da muss man alles aufgeben, wie bei Abraham damals. Aber wenn du es ernst nimmst und darüber nachdenkst, dann wirst du auf einen ersten Schritt kommen, wo du in diese Richtung gehst. Gehorsam heißt nicht, ich kündige jetzt meinen Mietvertrag und kaufe mir ein Flugticket und bin dann irgendwo anders. Es fängt mit vielen kleinen Schritten an. Die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Aber in diesem ersten Schritt dokumentiert sich dein Gehorsam. Was könnte dein erster Schritt sein in einer Sache, wo du etwas von Gott gehört hast und es bisher noch nicht getan hast? Und wenn du merkst, da ist so ein Ding in deinem Leben, so ein Bereich, wo du Gott einfach nicht vertraut hast, dann könntest du heute wirklich auch Gott um Vergebung bitten und sagen, es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ich habe das gehört von dir, aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann bist du wie Petrus. Und dann schimpft Gott nicht mit dir und dann wendet er sich dir zu stattdessen und sagt, liebst du mich? Damit fängt es an und damit hört es auf. Jesus hat in seiner Bergpredigt am Ende gesagt, wer meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der auf Fels gebaut hat. Also, G-Faktor, Gehorsam. Zweiter Faktor ist der D-Faktor. D wie Dankbarkeit. David sagt, ich freue mich über dein Gesetz. Gesetz meint hier Weisung Gottes. Und diese Freude ist das unmittelbare Ergebnis von Dankbarkeit. Ohne Dankbarkeit gibt es kein Vertrauen. Gott danken, das baut Vertrauen zu ihm auf. Nun ist das ja vielleicht für viele von uns, die schon länger Gottesdienste besuchen, eine geistliche Binsenweisheit. Aber Hand aufs Herz, wann haben wir das letzte Mal Gott gedankt, Jesus gedankt? Paulus sagt im Epheserbrief 5, Vers 20, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Gott häufig, mehrmals täglich, mindestens stündlich zu danken. Haben wir das schon mal ausprobiert? Das verändert unser Leben unglaublich. Und es verändert die Beziehung, in denen wir stehen. Wir haben im vorletzten Gottesdienst war es, glaube ich, ein Erfahrungsbericht gehört von jemand, der so einen Intervalltimer für sich nutzt, um alle 10 Minuten daran erinnert zu werden, dass er Gott Danke sagt. Dabei meine ich nicht, dass wir jetzt Gott für alle komischen Dinge danken müssten, die wir ganz schrecklich finden. Das ist auch ein Aspekt. Aber ich meine im Moment erstmal, dass wir Gott für das Gute danken, was wir oft übersehen und nicht im Blick haben. Dass ich zum Beispiel Jesus für meine Frau danke, auch wenn ich vielleicht gerade in einem Konflikt mit ihr bin. Dass ich Jesus danke für meine Arbeit, auch wenn sie mir gerade mächtig auf die Ketten geht. Nicht, dass ich die negativen Dinge ausblende, aber dass ich das Gute, was trotzdem da ist, einblende. Denn ich habe doch meine Frau geheiratet, weil ich sehr viele positive Dinge an ihr gefunden habe. Und ich habe doch meine Arbeit und damit wirklich viele Dinge, nach denen sich andere sehnen, die arbeitslos sind. Und wenn wir das tun, dann verändert sich unser Gottesbild. Wenn wir Gott danken regelmäßig, gewinnen wir Vertrauen zu Gott, was wir vorher nicht hatten. Und wir erleben eine Nähe zu Gott, die wir vorher nicht hatten. Das ist also eine ganz starke Ausrichtung auf Gott. Bei der Antenne hatten wir hier 2 Faktoren, also den Azimut und die Elevation. Beim Hören auf Gott haben wir 3, ist ein bisschen komplizierter. Den G-Faktor, wie Gehorsam, den D-Faktor, wie Dankbarkeit. Und der B-Faktor ist der Bibelfaktor. David schreibt in seinem Psalm oder sagt in seinem Psalm, ich bin bereit zu tun, so wie es für mich aufgeschrieben ist im Buch des Gesetzes. Ich trage es in meinem Herzen. Vielleicht fragt sich ja jemand, führt nicht das Hören auf Gott in eine große Beliebigkeit? Da hört man ja alle möglichen Stimmen und das ist richtig. Das ist wie, wenn man hier diese Schüssel horizontal so ein bisschen verdreht und dann hast du auf einmal einen anderen Sender drin, einen anderen Satelliten. Es gibt viele Stimmen in unserem Kopf. Woher wollen wir wissen, welche Stimme wirklich die Stimme Gottes ist? Da brauchen wir den B-Faktor. David hat entdeckt, in der Bibel, im Buch des Gesetzes, der Weisung Gottes, ist von ihm persönlich die Rede. Da spricht Gott persönlich zu mir. Das hat er entdeckt. Und es ist tatsächlich so, Gott hat sein Reden an die Bibel gebunden. Natürlich redet Gott auch neben der Bibel, aber nie gegen die Bibel. Die Bibel ist der Maßstab für alles, was Gott uns zu sagen hat. Und deswegen ist Hören auf Gott nie beliebig. Gott redet zuerst durch die Bibel. Und wenn wir die Bibel lesen, haben wir die besten Voraussetzungen, auf Gottes Reden zu hören. Das Lesen in der Bibel ist die Ausrichtung unserer Satellitenschüssel. Dabei geht es nicht darum, eine Bibelstelle zu finden, so nach dem Motto, Herr, wohin soll ich gehen? Dann gucke ich da und sage, nee, das kann es nicht sein. Gott hat doch nicht geredet. Ich entdecke mehr und mehr, dass es darum geht, regelmäßig in der Bibel zu lesen, viel aus der Bibel aufzunehmen. Je mehr, desto besser. Und dann passiert das, was David gesagt hat. Deine Weisung trage ich in meinem Herz. Das ist wie ein Vorrat von Gottes Reden. Oder wie soll ich das sagen? Eine Formatierung der Festplatte. Ich weiß es auch nicht, welches Beispiel am besten passt. Aber wir nehmen ganz viel von dem, was Gott uns sagt, auf. Und da geht es nicht nur um einzelne Sätze. Es geht um Zusammenhänge, um ein Verständnis von Gottes Plan und Willen mit der Welt, mit meinem Leben. Und dann sind wir geprägt von der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, ist das eine Schule für unser Herz. Wir werden geprägt von Gottes Gedanken und seinem Frieden. Und dann ist es so, wenn Gott dann zu uns reden will, dann ruft er einfach die Dinge ab, die durch das Bibellesen in unser Herz Eingang gefunden haben. Ist es nicht so? Wenn wir zum Beispiel Bibelstellen auswendig gelernt haben, dass wir in Situationen kommen, auf einmal steht diese auswendig gelernte Bibelstelle vor unseren Augen. Oder wenn wir vielleicht gerade, mir geht das so, wenn ich ein Buch der Bibel durchlese, im Moment den Römerbrief, und dann auf einmal merke ich im Lauf des Tages, diesen einen Satz, den ich heute Morgen gelesen habe, der ist jetzt wichtig. Hier redet Gott zu mir. Also Bibellesen, ganz wichtig zur Ausrichtung. GDB. Gehorsam, danken, Bibellesen. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Aber die drei habe ich jetzt mal für heute gefunden in diesem Text. Und ich bin sicher, wenn wir die Bereitschaft haben, sagen, Gott, ich will hören, was du mir zu sagen hast. Und wenn wir Gott danken und so unser Vertrauen zu ihm bauen. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir, dann hören wir Gottes Reden. Dann sind wir auf Empfang. Dann haben wir nicht nur ein Hintergrundrauschen, sondern dann hörst du, dann höre ich Gottes Stimme, Gottes Reden. Und zwar in einer Art und Weise, dass unser Leben wirklich auf eine gute Spur, auf Gottes Spur kommt und auf Gottes Spur bleibt. Ich lade dich, euch ein, dass wir vielleicht heute noch anfangen, unsere Schüssel auszurichten und dass wir neue Entdeckungen damit machen, was Gott uns sagt. Amen.
Anbetung ist auch dafür da, einfach ein Stück zu reflektieren. Was haben wir eigentlich gehört? Was haben wir wahrgenommen, Gott zu begegnen und die Dinge mit vor ihn zu bringen? Das erste Lied, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln trägt, denke ich, ist uns allen bekannt. Und ich glaube, das ist unser Anliegen an der Stelle. Und damit ist eigentlich Jesus auch selbst gemeint. Und er ist hier. Und er möchte Wurzeln schlagen in uns durch sein Wort, durch unterschiedliche Dinge. Und wir wollen dazu aufstehen, soweit es uns möglich ist, Gott anzubeten.
Gott in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Ne Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine
deiner selbst, o Herr, unser Gott. Thank you. Tag ein Stückchen Stern. Loszulassen, was mich hält. Es muss noch anders werden. Es ist fast in Gottes Welt. Manche Träume muss ich lassen. Wünsche bleiben unerfüllt. Mir bleibt nichts als zu vertrauen, dass du meine Sehnsucht stillst. Jesus, nimmst du in meinem Leben? Jesus, mein Herz will ich dir geben. Lass wachsen und ich muss deiner werden. Jesus, nimm du in mir zu. Das, was in dich hält, was wertvoll ist in deinen Augen, gilt in dieser Welt nicht viel. Wirf, ich gehe auf diese Reise, gib mir Jesus bis ans Ziel.
Verlust und es ist kein Mangel. Herr, du bist derjenige, der zu uns spricht. Du bist derjenige, der Worte hat, die unser Leben letztendlich reich machen. Und Herr, wenn jemand vertrauenswürdig ist, dann bist du das, Herr. Und dafür preise ich dich. Ganz sicher bei dir, gegründet in dir, Herr, weil deine Worte verlässlich sind. Wir sind sicher, weil du uns von innen veränderst, wenn wir dir vertrauen, so wie ein Kind. Bei dir sind wir sicher, jeden Tag neu, bei dir sind wir sicher, du bleibst uns treu. Musik.
ganz sicher bei dir, gegründet in Jesus, weil deine Worte verlässlich sind. Ich bin ganz sicher, dass du mich von innen veränderst, wenn ich vertraue, so wie ein Kind. Bei dir bin ich sicher, jeden Tag neu, bei dir bin ich sicher. Bleibst mein Fundament. In den Wellen dieser Welt ist gewiss, wer auf dich zählt. Glücklich ist, wer seinen Vater kennt. Ich bin ganz sicher bei dir, gegründet in Jesus, weil deine Worte verlässlich sind. Ich bin ganz sicher, dass du Vertrauen auf dich find ich mein Glück. Dein Versprechen, es ist wahr, du liebst mich, du bist nah, und ich will dir folgen Stück für Stück.
Nun sind ja auch bei uns in Nordrhein-Westfalen die Ferien angekommen. Wir haben ja eben schon gehört, eine Freude, für die einen oder anderen vielleicht eine Herausforderung. Aber vielleicht hat uns ja dieser Gottesdienst heute ermutigt, die schönste Zeit des Jahres auch dafür zu nutzen, um neue, ganz andersartige Erfahrungen mit Gott zu sammeln. Mal ganz anders, ganz neu auf ihn zu hören und intensiver mit ihm zu reden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Erfahrungen zusammenkommen, die wir dann anschließend austauschen können, in Hauskreisen oder vielleicht sogar einmal hier im Gottesdienst. Für einen Moderator ist es einmal eine besondere Herausforderung, wenn jemand während des Gottesdienstes zu einem kommt und sagt, kann ich von solch einer Erfahrung mal berichten? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Erfahrung vom Heiligen Geist gelenkt ist. Und ich bitte dich mal kurz nach vorne, weil du uns etwas erzählen wolltest von einer Gebetserfahrung. Ich hoffe, du bist jetzt auch mutig genug.
Ja.
Ganz kurz, ja.
Ich denke, der Heilige Geist ist ja immer, wenn man die Bibel liest, dann ist der Heilige Geist so mit einem. Und ich wollte eigentlich aus einer persönlichen Erfahrung erzählen, die ich gemacht habe. Also ich bin ja bei mir in der Gemeinde, wir haben Mittwochs immer Gebetsabend, und ich war dieses Jahr, habe ich es leider selten geschafft, und dahin zu gehen. Und dann war ich da, und wir haben für ein bestimmtes Anliegen, konkretes Anliegen gebetet, dass ich in Arbeit komme. Und ich hatte Freitag den Termin beim Arbeitsamt, und ich habe im Herzen gespürt, Gott hat mir Ruhe gegeben. Also man ist ja sehr aufgeregt, wenn man einen wichtigen Termin hat. Und ich habe im Herzen gespürt, dass Gott mir gesagt hat, es wird gut, mach dir nicht so viel Gedanken, weil sonst ist man ja voll blockiert, wenn man mit so vielen Gedanken dahin geht. Und ich habe mir auch selber Gedanken gemacht, und mit der Ruhe Gottes bin ich da hingegangen, und ja, es ist besser gelaufen als gedacht. Also hab ihm gesagt, so in dem Bereich würde ich gerne was haben, und hat dann sofort im Computer geguckt, hat mir dann sofort im sozialen Bereich eine Stelle ausgesucht. Und ja, ich war dann schon sehr überrascht. Ich meine, ich habe eigentlich damit nicht so gerechnet, und ja, also ich, und ja, das war schon, wo ich sage, das ist schon eine krasse Erfahrung. Und Freitag noch eine andere Erfahrung, die haben wahrscheinlich auch viele Living Roomer gemacht. Also wir haben Freitag eine Missionarin eingeladen, Gretel heißt die, und was sie so alles erzählt hat, ich glaube, wir hätten der noch eine Stunde locker noch zuhören können. Es war 10:30 oder 11. Und ja, also ich glaube, so was wir so mitten, was ihre, deren Botschaft war, dass wir versuchen müssen, Jesus in unseren Alltag mitzunehmen. Ich meine, als Gemeinde oder Gemeinden ist es ja so, dass man vielleicht mehr so unter sich ist, aber ich denke, wichtig ist, dass man auch die Tür offen macht für Gäste oder für andere. Und das fand ich dann schon so, ja, dass man nicht nur Hauskreise, Gebetsabende, das ist ja alles schön, weil man muss ja auch selber auftanken, aber ich fand das eigentlich so eine ermutigende Erfahrung, die, genau, das ist dann, das will ich euch mit auf den Weg geben, oder Gott mit euch auf den Weg geben.
Danke. Ja, das macht Mut, Gott zu vertrauen, im Alltag, in jeder Situation. Wie gesagt, die Ferien haben nun begonnen. Einige Veranstaltungen finden trotzdem statt in unserer Gemeinde. Bitte nehmt diese Informationen auf der Rückseite des Gottesdienstmanuskriptes. Ein paar Sachen will ich aber nochmal gesondert erwähnen, und zwar bis zum 15. Juli können noch T-Shirts mit dem Logo des 100-jährigen FEG-Jubiläums bei uns bestellt werden. Eine Bestellliste hängt am schwarzen Brett. Wer so ein T-Shirt haben möchte, darf sich dort gerne eintragen. Ja, ein Großteil unserer modernen Kommunikation läuft ja mittlerweile über so kleine elektronische Teilchen, mit denen man, wie ich mir habe sagen lassen, nicht nur telefonieren kann. Wenn es unter uns Menschen gibt, die darauf gerne verzichten möchten oder sich der Kurzlebigkeit des Trends einer Neuanschaffung unterworfen fühlen, sollten ihr gebrauchtes altes Handy nicht wegschmeißen, denn Stern im Norden braucht oder sucht 4 alte brauchbare Handys, für Mitarbeiter. Also wer so ein Teilchen abzugeben hat, darf dies gerne tun bei Jürgen Hedfeld. Dann noch eine kurze Nachricht, die uns vom Theologischen Seminar in Eversbach erreicht hat. Und wir sind gebeten worden, dies in unseren Gemeinden ja abzukündigen. Am 15. Juli, also nächste Woche, findet der Tag des Seminars dort statt. Es wird zum ersten Mal in den neu gestalteten Räumen des Kronberg-Forums stattfinden. Dort ist ein Festgottesdienst, der beginnt um 10.30 Uhr. Und nach einer kurzen Mittagspause werden die diesjährigen Absolventen dort verabschiedet. Die Mitarbeiter und Leiter dieses Seminars lassen auf diesem Wege auch ganz herzlich alle Gemeinden grüßen und bedanken sich ganz herzlich für die Gebete und die Unterstützung, die wir ihnen zuteilhaben werden lassen. Ja, abschließend noch einmal kurz Lena Stede, die etwas sagen möchte, und dann dürfen wir uns für diese Woche unter Gottes Segen stellen.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich stehe hier im Namen meiner Eltern, Tom und Biene Stede. Die sind heute leider nicht hier, möchten sich aber ganz herzlich bei der Gemeinde bedanken dafür, dass es möglich ist, am nächsten Wochenende hier bei uns das SRS-Frauenfußballteam begrüßen zu dürfen. Die werden an einem Turnier teilnehmen und Ja, uns als Familie ist es ein großes Anliegen, nachdem wir halt schon jahrelang mitarbeiten, dass es halt möglich ist, bei uns hier zu Hause in der Gemeinde etwas stattzufinden lassen. Und ja, wir möchten einfach um Gebetsunterstützung bitten für das Turnier, an dem die teilnehmen werden. Das ist, ja, die werden Fußball spielen. Und ja, wir möchten einfach bitten, dass ihr das im Gebet begleitet, die Vorbereitung, aber auch beim Turnier, wenn die Mannschaft halt zu anderen Teams gehen wird und ja, Zeugnisse geben wird, Bibeln verteilen wird, dass es einfach das Gottes Segen da drauf ist. Und ja, wir möchten uns einfach ganz herzlich bedanken, dass das möglich ist. Genau. Dankeschön dafür.
Wir stellen uns bitte am Ende des Gottesdienstes gemeinsam unter Gottes Segen. Der Herr Jesus Christus segne dich. Er segne dich mit einem Wahrnehmungsvermögen für sein Reden. Er segne dich mit Worten des Trostes und der Ermutigung, die er dir zuspricht. Der Herr Jesus segne dich mit Worten der Weisung, wo er dir zeigt, wo es lang geht, für Entscheidungen Hilfe gibt. Der Herr Jesus segne dich mit Worten, mit wo er zu dir redet und dich zur Umkehr ruft und du neu zurückfindest zur Quelle des Lebens. Und in alledem bewahre dich der Frieden Gottes, der höher ist als all das, was wir denken und fühlen. Und dieser Friede bewahre dich in Christus Jesus. Amen.